BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Heute habe ich die Ehre, mit einer Frau ein Gespräch zu führen, zu ratschen, die schon von Berufswegen endlich in diese Sendung gehört. Denn sie beschäftigt sich permanent mit Sprache. Sie ist Professorin für Germanistik. Unter anderem lehrt sie deutsche Sprachwissenschaft an der Uni Regensburg. Sie hat ihre berufliche Laufbahn begonnen mit Journalismus, war auch schon für den Bayerischen Rundfunk unterwegs. Dann hat sie den akademischen Weg mit Germanistik eingeschlagen. Und auf diesem Weg ist sie, könnte man sagen, durch ganz Europa gekommen. Ihre Wurzeln liegen in Niederbayern, in Straubing. Und seit einigen Jahren ist ihr Lebensmittelpunkt Nordfinnland. Sie ist Professorin für Germanistik an der Universität Oulu, Sandra Reimann. Jetzt für 2 Stunden habe ich die Ehre, wäre die Anreise doch ein bisschen aufwendig gewesen. Deswegen nutzen wir die Technik, die Verbindung nach Finnland steht. Ich höre schon ein bisschen rascheln. Grüß Gott in den hohen Norden, Frau Reimann.
Ja, einen schönen Vormittag darf ich durchgeben aus Nordfinnland. Und damit sich alle Hörerinnen und Hörer ein bisschen vorstellen können, wo ich jetzt sitze, kann ich ein paar Worte dazu sagen.
Ja, Finnland also, ist ja sogar in einer anderen Zeitzone, habe ich nicht gewusst bis zu unserem Vorgespräch gestern. Also wir haben jetzt nicht, also hier haben wir 10.07 Uhr, Sie haben?
Bei mir ist genau eine Stunde später und zum Glück ist jetzt auch endlich hell, denn um diese Zeit wird es erst gegen 10 Uhr hell und um 15 Uhr ist es schon wieder stockdunkel.
Ernsthaft?
Ja, es schneit momentan und die Finninnen und Finnen, die sprechen nicht von Weihnachtsbeleuchtung, sondern Winterbeleuchtung und die richten sich eben nach dem Klima. Das heißt, es ist schon seit September alles draußen beleuchtet und die machen Lichterfeste, haben eine Tageslichtglühbirne zu Hause, so wie ich auch und sind ganz große Weihnachtsfans. Also seit Ende Oktober wird hier schon gefeiert mit Freunden, mit Firmen. Also das wird alles genutzt, um auch ein bisschen die Dunkelheit und die Kälte zu kompensieren. Momentan hat es bloß ein bisschen unter 0 Grad, also es ist nicht besonders kalt. Ich darf noch anmerken, für mich ist immer noch ein bisschen exotisch, obwohl ich schon 6 Jahre hier bin, wie das ganze Klima ist und das beeinflusst auch die Leute, die hier leben. Man darf dann noch sagen, es gibt kaum Weihnachtsmärkte, obwohl man das eben eigentlich hier ganz naheliegend findet, unter anderem deswegen, und jetzt sind wir wieder bei der Kommunikation, weil die Finnen von sich selbst sagen, sie können keinen Smalltalk.
Da können wir nachher noch drauf eingehen. Ich habe es ja schon kurz skizziert. Auf Ihrem Weg von Straubing bis nach Oulu liegen einige Stationen. Und da möchte ich jetzt in dieser Stunde schon einiges drüber erfahren. Aber der konkrete Anlass für unser Gespräch ist ja, Sie haben es auch gerade ein bisschen angedeutet, die Weihnachtszeit, die Adventszeit. Und in unserem Fall eben der Weihnachtsmann. Denn der hat, sag jetzt mal so, sein Büro bei Ihnen in der Nähe.
Ganz genau, der ist hier quasi um die Ecke, 200 Kilometer nördlich von Oulu, da ist Rovaniemi und dort liegt das Weihnachtsmanndorf, das seit den 80er Jahren wirklich groß ausgebaut ist und dorthin werden die Briefe an den Weihnachtsmann aus aller Welt geschrieben, etwa aus 200 Ländern und da werden wir ja später noch mehr davon hören. Etwa 500.000 kommen hier pro Jahr an und damit muss man erst einmal umgehen. Das Hauptpostamt, das platzt sozusagen aus allen Nähten und meine Ansprechpartnerin hat immer ganz interessante Dinge zu erzählen jedes Jahr, wenn ich sie wieder in Rovaniemi besuche.
Sie erfüllen die Wünsche nicht, aber Sie schauen das unter sprachwissenschaftlichen Gesichtspunkten an, diese Briefe, diese Wünsche. Das werden wir nachher, da werden wir wirklich eintauchen in diese Sprachwelt. Aber wie gesagt, wir müssen zuerst ein bisschen was erfahren über Ihren Werdegang, bitte sehr. Eine Niederbayerin, die in Nordfinnland lebt und lehrt. Sandra Reimann, Professorin für Germanistik an der Universität Oulu. Frau Reimann, Ihre Wurzeln in Straubing. Jetzt fangen wir mal an, bevor Sie zum Weihnachtsmann kommen und den Analysen und diesem Interesse für die Briefe und all das, was mit Rovaniemi zusammenhängt. Musisches Gymnasium in Straubing, Journalismus, habe ich vorhin schon gesagt. Was hat Sie da hingeführt? Wo kommt die Liebe daher? Was hat das Interesse geweckt?
Die Liebe zur Kommunikation hat sich also früh gezeigt in meinen Lieblingsfächern Latein und Deutsch. Latein sogar noch ein bisschen mehr, muss ich sagen. Und dann wollte ich nach dem Abitur nicht sofort an die Uni, sondern erstmal was Praktisches machen und bin dann zu einem Privatsender in Straubing und habe dort gearbeitet, ein Volontariat begonnen und später fertig gemacht und ein Semester Journalistik in Eichstätt studiert. Das war mir aber zu der damaligen Zeit ein bisschen zu eng, dieser Ort und auch diese vielen verschiedenen kleinen Themen und Fächer. Und mit dem Radio habe ich mich nach meiner Praxiserfahrung schon ein bisschen besser ausgekannt als das, was man dort gemacht hat. Und da bin ich nach Regensburg, habe Germanistik, Politik und Soziologie studiert, immer mit dem Ziel, eigentlich im Journalismus zu landen, obwohl ich parallel auch Lehramt studiert habe und eigentlich gerne Latein gemacht hätte. Aber ich dachte mir, mit Latein kommst du im Journalismus nicht weit.
Ich habe es mit Latein ja auch probiert und wollte nicht, aber ich bin nicht am Journalismus, ich bin an Latein selber gescheitert. Aber eine schöne Sprache trotzdem.
Eine wunderbare Sprache und fast ein bisschen mathematisch. Das hat mir übrigens auch an der Sprachwissenschaft so gut gefallen. Deswegen wusste ich dann sehr schnell an der Universität, dass ich keine Literaturwissenschaftlerin werde. Also das kommt eigentlich vom Latein, denn in der Schule hat man ja vielfach dominant immer mit Literatur zu tun, was auch schön ist, aber ich bin dann einfach eine Linguistin geworden, eine Sprachwissenschaftlerin.
Da steigen wir nachher noch ein bisschen tiefer ein, weil das, möchte ich sagen, vielleicht vielen Leuten, mir auch nicht, vielleicht gehe ich zu sehr von mir aus, nicht bewusst ist, was Germanistik da alles bedeutet. Man denkt vielleicht ganz schnell an große Literatur, von Thomas Mann bis Goethe bis irgendwohin. Aber die Sprachwissenschaft ist nicht so griffig. Das werden Sie uns heute noch ein bisschen aufklären. Und deswegen landet man dann auch noch bei den Weihnachtsmannbriefen. So, jetzt sind wir aber erst einmal bei Ihrem Studium und dem Weg zum Bayerischen Rundfunk. Den gab es ja auch.
Genau, der Bayerische Rundfunk war eigentlich parallel präsent. Also ich habe ja meinen Weg weiterverfolgt sozusagen neben dem Studium. Immer das Ziel vor Augen, ich gehe in den Journalismus. An der Uni hat es mir auch super gefallen, aber da einen Job zu bekommen, das war eigentlich eine Lotterie. Es gab kaum Stellen und ohne Stelle eine Dissertation zu schreiben, war eigentlich brotlose Kunst, muss man sagen. Also habe ich brav weitergemacht, verschiedene Praktika und zum BR wollte ich unbedingt und habe da eine Hospitanz bekommen. Eigentlich waren zwei verschiedenen Redaktionen und die hätten mich gerne behalten. Aber ich habe mir gedacht, ich war noch nicht mal mit dem Studium fertig. Das kann jetzt noch nicht alles gewesen sein. Ich muss noch ein bisschen weitermachen und wäre gerne dann wieder zurückgekommen oder dran geblieben, aber mein späterer Chef an der Universität hat schon ein bisschen gedrängt, wann werden Sie denn endlich mit dem Master oder damals Magister fertig und ich hätte eine Projektstelle für Sie. Und dann ging es los mit der Dissertation und am Ende der Dissertation habe ich auch meine freie Mitarbeit nicht mehr in dem Ausmaß und mit meinem Qualitätsanspruch beim BR weiterführen können. Also habe ich da unterbrochen. Die Unterbrechung besteht jetzt noch, aber wer weiß, was noch kommt.
Vielleicht landen Sie ja doch nochmal wieder beim BR. Wer weiß,
ganz genau.
wo die Wege hingehen. Jedenfalls haben Sie jetzt ein großartiges Betätigungsfeld in Nordfinnland. Nochmal zur Erklärung, wir sind tatsächlich verbunden mit Nordfinnland. Eine Stunde weiter ist die Frau Reimann. Jetzt beim BR ging es nicht weiter oder wollten Sie nicht weiter. Und ich habe aber einen interessanten Aspekt in Ihrer Biografie da entdeckt, der mit Radio natürlich weiter verbunden bleibt, obwohl nicht BR dann der Hauptfokus war. Sie haben sich dann intensiv mit Radiowerbung beschäftigt. Da zeigt sich auch schon so ein bisschen Ihre analytische Ader für Sprache, weil da muss man alles gut auseinanderdröseln und sehr wohl wählen, welche Worte für einen Slogan oder für eine Werbung platziert werden.
Ja, also das Radio hat mich immer begleitet und das hat mich auch im Nachhinein immer beruhigt und war ich eigentlich auch sehr froh, dass ich also diese andere Perspektive dann aus der Wissenschaft weiter da einbringen konnte und auch meine Kontakte zum BR weiter nutzen konnte, denn ich bin damals zur Zeit der Recherche für meine Dissertation auf ein Archiv gestoßen beim Bayerischen Rundfunk. Das war zwar nicht Eigentum des Bayerischen Rundfunks, aber da lagen ganz viele Hörfunkspots eines Tontechnikers, der war Honorarprofessor in Berlin und der hatte da seine Hörfunkwerbung untergebracht. Also in einem Kellerraum des BR im Hörfunk, im Hochhaus. Und
Ich
da habe
kenn's,
ich
ich kenn's genau.
zufällig,
Ja,
ja, da habe ich
ich weiß, was ist.
zufällig
Ja,
bei
genau.
einer Sendung von einer Kollegin damals, Mensch, wovon spricht die denn? Und ich habe immer noch Material gesucht für meine Dissertation. Ich habe nämlich über Kampagnen geschrieben, die aus mehreren Werbemitteln bestanden, also die Umsetzung von Werbestrategien in Plakat, Anzeige, Hörfunkspot, Fernsehspot und eine gewisse Vollständigkeit hat man natürlich dann immer wieder gefehlt, auch bei der historischen Werbung. Und ich war so froh, dass ich Hörfunkwerbung ganz bekannter Marken beim BR gefunden habe. Und das war dann so eine tolle Ergänzung und die Entwicklung war unglaublich, denn mein damaliger Chef, Professor Albrecht Gröhle, hat mich dabei unterstützt, dieses Archiv an die Universität Regensburg zu holen. Denn der BR hat diesen Platz just zu dieser Zeit selbst gebraucht. Also die wollten eigentlich das Archiv quasi loswerden. Und ich war begeistert, mit diesen Materialien zu arbeiten. Und dann gab es Verträge und die Universitätsbibliothek, der Bibliotheksdirektor war auch sehr offen. Und dann haben wir das Archiv nach Regensburg geholt. Und viel daraus gemacht, ist vielleicht auch später nochmal interessant, aber was mir gestern bei der Vorbereitung nochmal aufgefallen ist, jetzt habe ich wieder mit einem großen Archiv zu tun in Nordfinnland. Also diese Arbeit im Archiv, obwohl ich keine Historikerin bin, die begleitet mich und es gibt wahnsinnig spannende Dinge zu entdecken und zu analysieren. Und ich möchte mal sagen, wenn man immer Sprache hört, da denkt man sich, was macht die denn? Grammatik ist langweilig oder so. Aber ich würde eher sagen, ich beschäftige mich mit Kommunikation in den verschiedenen Kontexten. Wie ist die Zielgruppe? Wie ist die Kommunikationssituation? Und welche Funktion hat der Hörfunkspot oder der Weihnachtsmannbrief?
Das werden wir in diesen 2 Stunden eben noch ein bisschen weiter, dem weiter nachspüren. Wie gesagt, der Aufhänger sind die Weihnachtsmannbriefe. Da mag man zuerst einmal, also mir ging es so, stutzen. Aha, und dann sehe ich noch die Zahl 500.000, die da der Name Rov, ich bringe sie immer nicht zusammen.
Rovaniemi?
Ja, Rovaniemi,
Gewöhnungsbedürftig.
die da hingeschickt werden. Es gibt ja auch verschiedene Weihnachtspostämter, Advent, Christkindl bei uns, da kommen wir nachher noch drauf. Aber ich will jetzt eben nochmal dabei bleiben, weil Sie, das kann man auch bei Ihnen auf der Homepage lesen, meine Leidenschaft ist Kommunikation in der Forschung zur Linguistik als Journalistin, in der Vernetzung von Akteuren und in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Meine Begeisterung für die Sprachwissenschaft will ich an meine Studierenden weitergeben. Und ich möchte sagen, wir nutzen diese 2 Stunden, diese Begeisterung für Sprachwissenschaft auch an unsere Hörerinnen und Hörer weiterzugeben.
Das ist toll. Dankeschön.
Ja, habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Ich bin verbunden mit Sandra Reimann in Finnland in der Universitätsstadt Oulu, wo sie dort Professorin für Germanistik ist. Sie erzählt aber gerade noch aus ihrer Vergangenheit, aus ihren vorherigen Stationen, dass sie Anteil gehabt hat an der Gründung des historischen Werbefunkarchivs an der Universität Regensburg. Das liegt jetzt mittlerweile, naja, gut 20 Jahre zurück. Zeigen Sie uns doch ein bisschen, was macht einen Werbespot aus oder was fasziniert Sie an dem? Denn Sie sind ja keine Marketingfrau. Es geht Ihnen ja nicht darum, einen neuen Werbespot zu schaffen, um Ihr Produkt an den Mann, die Frau zu bringen, sondern Sie, wenn ich das richtig verstehe, schauen drauf, wie funktionieren diese fünf Wörter, dieser kleine Satz oder nicht nur mal ein Satz, sondern auch ein Slogan, wie man es auch nennen mag. Erzählen Sie uns mal, was den Sprachwissenschaftler daran so interessiert.
Den Sprachwissenschaftler oder die Sprachwissenschaftlerin interessiert unter anderem, wie sich dieser Werbespot, ich habe ja auch immer viel mit historischen Spots gearbeitet, aber nicht nur übrigens mit Hörfunk, sondern auch mit dem Kuriosum der Werbeschallplatte, man kennt die fast nicht, und weiteren Werbemitteln, die also alle in dem Zusammenspiel zu betrachten sind. Und was Sie sagen, ist ganz interessant. Also man vergisst gerne mal, was wir hier können und was vielleicht auch nicht. Also die Analyse ist die eine Sache und wir könnten auch dann in den nächsten Schritt gehen, die Werbung zu bewerten und vielleicht Tipps zur Textoptimierung zu geben, auch den Kreativen. Aber das ist eigentlich erst nachrangig. Trotzdem muss man das im Blick behalten. Also was schaue ich mir zum Beispiel an? Auch vor dem Hintergrund, ob der Spot erfolgreich sein könnte. Das kann man natürlich nicht von unserer Seite aus messen, sind die sogenannten Medienspezifika eingehalten worden. Also beim Hörfunkspot, ich sehe nichts. Also ich muss total anders gestalten, ich muss den Spot entsprechend ausrichten. Was kann man da machen? Ich kann, wie wir es auch aus dem Hörfunk kennen, ich kann mit Geräuschen arbeiten, mit Musik, ich kann eine Situation möglichst authentisch inszenieren. Das ist ja alles Inszenierung. Es wird nichts dem Zufall überlassen. Das soll ja spontan klingen, ist es aber überhaupt nicht.
Ja, ich denke, das ist ja die große Kunst dann, dass wir als, dass der Konsument, die Konsumentin, dass wir alle, die zuhören, in dem Fall bleiben wir beim Hören nur, das Bild, andere Baustelle dann nochmal, dass man denkt, es kommt alles, flutscht alles ganz natürlich daher.
Ganz genau. Und vor dem geistigen Auge soll sich da auch eine Szenerie auftun. Und natürlich haben wir es nicht mit einer Nachricht zum Beispiel zu tun, ja, möglichst neutral, sondern hier geht's um Werbung. Und diese Funktion, das versuche ich auch immer meinen Studierenden beizubringen, die Funktion steht über allem. Also die Senderseite, die Marke, das Unternehmen will etwas verkaufen oder vielleicht auch einen Theaterbesuch bewerben oder dass man zum Impfen gehen soll und so weiter. Und das muss entsprechend gestaltet werden. Also in der Regel Produktwerbung, das Produkt soll in einem positiven Licht erscheinen. Dann gibt es positive Wörter, dann gibt es dieses und jenes. Und beim Slogan, weil Sie den immer wieder erwähnen, der ist ein ganz wichtiger Textbaustein. Und der hat die Funktion, dass er eigentlich die Werbemittel einer Kampagne und der Marke an sich über Jahrzehnte möglichst präsent hält. Also man soll sich damit identifizieren. Deswegen ist ein Wechsel des Slogans eigentlich aus Marketing-Sicht ungünstig. Und wir schauen uns an, was passiert da, welche Slogans gibt's, kommt da der Markenname vor, kommt irgendwas Positives vor und lässt er sich merken. Deswegen oft der Reim. Ja? Mhm. Also zum Beispiel aus den 50er Jahren ein schönes Beispiel mit Van Houten. Traue dem Ruf, dem Millionenvertrauten, trinke Van Houten, Kakao und Schokolade. Kein Mensch hat gewusst, dass man Van Houten ausspricht, also OU geschrieben. Mhm. Ja, und deswegen, das war eben auch dieser Professor Ermut Geldmacher, dem dieses Archiv gehörte, der hat sich diesen genialen Slogan überlegt, dass er sich also einprägt beim Hörer, bei der Hörerin und dass die den sogar richtig aussprechen können. Denn wenn man ins Geschäft geht und unsicher ist, wie das Produkt heißt, dann traut man sich vielleicht gar nicht so gut zu, dass man danach auch bei der Verkäuferin oder dem Verkäufer nachfragt. Mhm.
Was Sie da gerade ansprechen, dass Slogans oder auch ganze Sätze beständig bleiben, scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein. Mag es möglicherweise einen Wechsel durch die jüngere Generation geben? Ich sage jetzt mal, wenn es um Geld geht, das wissen die Leute dann, was kommt. Mir kam kürzlich wieder unter im Zusammenhang mit einer lustigen Adventsgeschichte. wir müssen jetzt nicht Waschmittelwerbung machen, tun wir auch nicht, aber weil der Slogan so, so prägnant ist seit ewigen Zeiten, ich glaube, er heißt heute noch, Persil bleibt Persil. Oder ist das noch so? Oder ist das, hat sich das bei mir nur so eingeprägt?
Der ist ganz bekannt.
Aber das sind doch so Beispiele dafür.
Auf jeden Fall.
Könnte es in Zukunft anders werden, dass durch Schnelllebigkeit, dass man nimmer so auf diese Beständigkeit setzt?
Eigentlich ist der Sinn des Slogans, dass man auf Beständigkeit setzt, egal welche Zielgruppe. Natürlich grundsätzlich spricht man Zielgruppen unterschiedlich an, die jüngere Generation auch über andere Medien natürlich. Da muss man heute Instagram und TikTok und so weiter bringen. Aber der Slogan an sich wäre kein Slogan, wenn er nicht diese Beständigkeit haben sollte. Dann gibt es natürlich andere Möglichkeiten, Sprache einzusetzen. Aber das Hauptziel des Slogans ist eigentlich die Merkbarkeit und dass man die Spots, die anderen Werbemittel mit der Marke oder einem bestimmten Produkt sogar identifiziert. Mhm.
Sagt die Professorin Sandra Reimann, gegenwärtig und seit vielen Jahren Professorin für Germanistik an der Universität Oulu in Finnland mit Schwerpunkt Wirtschaftskommunikation. Eine Sprachwissenschaftlerin, also wir sind jetzt nicht am Roman oder Gedicht analysieren, sondern wir werden, wenn ich das in meiner Einschätzung so sagen darf, wir werden ein bisschen kleinteiliger. Sie interessiert ja Sprache in ihrer Funktionsweise von Grammatikbausteinen bis zu Wörterzusammensetzungen. Sehe ich das richtig?
Das kann man schon so sagen. Das ist aber eher aus der Werkstatt des Studiums. Also solche Dinge mache ich mit meinen Studierenden auch in Oulu in unserem Mittwochskurs. Da haben wir dann nächste Woche schon die Abschlussklausur, weil das Semester hier vor Weihnachten endet. Aber dann geht's eigentlich eher um weiterführende, spannende Fragen. Also diese Dinge mit der Grammatik und mit den Wörtern, wie sind die zusammengesetzt? Das ist eigentlich nur die Grundlage für weiterführende Fragen der Auswertung. Also wie passt dieses Kommunikationsmittel für diese Zielgruppe? Oder was weiß ich, kann ich darüber über gesellschaftliche Aspekte erfahren? Also welches Wort verwendet man da und so weiter und so fort? Also der größere Rahmen ist eigentlich für mich das Spannende, hat man die Funktion erwischt und diese weiterführenden Dinge, die sind für mich interessant und ich habe da eben auch mit verschiedenen Gebrauchstextsorten vor allem gearbeitet, eben nicht mit Romanen oder der hohen Literatur, sondern mich interessieren vor allem Gebrauchstextsorten und da gehören neuere dazu, wie die digitalen Nachhaltigkeitsberichte, der Instagram-Post oder zum Beispiel aktuell bin ich auch in einem Projekt zum Gendern in Stellenanzeigen. Mhm.
Da könnte man natürlich jetzt tief eintauchen. Wir steuern ja zu auf Ihre eben Leidenschaft, Kommunikation mit Ihrer Forschung, wo Sie sich auf verschiedene Bereiche spezialisiert haben, wie zum Beispiel, da steht dann angewandte Linguistik, Medienkommunikation, Wirtschaftskommunikation, Werbung haben wir gerade angesprochen. Und eben auch, da kommt man dann auf zunächst vordergründig betrachtet exotische Sachen wie Briefe an den Weihnachtsmann. Das passiert nicht nur in Finnland, aber da ganz besonders. Und da wollen wir nachher landen. Aber wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, ich möchte Ihren Weg dahin ein bisschen skizzieren. Und jetzt waren wir bei im historischen Werbefunkarchiv. Es gibt in Ihrer akademischen Laufbahn aber noch ein paar andere europäische Stationen, die unter anderem deswegen zustande gekommen sind, weil Sie so ein kommunikationsfreudiger Mensch sind. Die Sprachwissenschaftlerin Sandra Reimann bei uns zu Gast in HBD Ehre, dem Vormittagsratsch auf BR Heimat. Ja, besseres Forum gibt es ja gar nicht für die Sprachwissenschaftlerin, die leidenschaftlich kommuniziert, als in der Radiosendung hier mit uns zu ratschen und ihre Anliegen ein bisschen auszubreiten. Frau Reimann, Sie sind selber beim Radio schon tätig gewesen. Sie haben da Großes geleistet für dieses historische Werbefunkarchiv in Regensburg, mittlerweile über 20 Jahre dort angesiedelt. Sie sind immer noch ein bisschen in Regensburg an der Uni tätig. Wie nennt sich das? Also als Professorin, aber wie steht es auf dem abgekürzt Appel? Na, wie heißt es? Genau, ich glaube, ja, was heißt das? Ja. Appelprof.
Das muss man wirklich einmal auflösen. Also die außerplanmäßige Professur, die kann man erwerben sozusagen, wenn man da lange war und so gewisse Verdienste sozusagen erreicht hat. Und Regensburg ist ja meine Heimatuniversität. Ich war da sehr lange und wurde dann sozusagen mit diesem Titel versehen. Und das beinhaltet auch, dass ich jedes Jahr einen Kurs dort gebe und auch mit den Studierenden sozusagen, die in der Regel Deutsch als Muttersprache haben, arbeiten kann. Und das ist schon nochmal die andere Perspektive, meine vertraute Perspektive im Vergleich zu dem, was ich jetzt in Nordfinnland erlebe. Denn hier gibt es natürlich schon auch in der Kommunikation durchaus Unterschiede. Also interkulturell muss man sagen, es läuft hier schon ganz anders. In Regensburg ist es weiterhin so, dass ich eben diesen Kurs habe, aber auch weiteres, was man natürlich aufgebaut hat, weiter verfolgt. So gibt es den Regensburger Verbund für Werbeforschung seit der Zeit, als wir das Archiv geholt haben. Und da habe ich viele Kolleginnen und Kollegen aus verschiedensten Disziplinen, denn die Werbung hat nicht nur mit Sprache zu tun, sondern natürlich mit Marketing, mit Kultur, mit Musik, mit Medien und auch eine Kunsthistorikerin ist dabei, also Wirtschaftsgeschichte und so weiter. Da ist viel zu holen und die Werbung kann von verschiedenen Perspektiven aus beforscht werden und wir machen das weiterhin, haben auch eine Zeitschrift und ich freue mich immer, dass ich den Bezug sozusagen in die Heimat auch auf dienstliche Weise noch habe.
Mhm. Sie haben ja auch jetzt, so liest man es ja, an der Uni in Finnland, Schwerpunkt Wirtschaftskommunikation. Jetzt aber kleiner Schwenk, nur bei der Werbung kurz bleiben. Hat sich nie gereizt, sozusagen von der Analyse auf die Macherseite zu wechseln, um zu schauen, was bringe ich selber, was stelle ich selber auf die Beine, um mit einem coolen Slogan oder mit meinen Leuten, das man kann es ja dann ausweiten auf Film, also wenn man das Bild mit dazu nimmt, das ist ja alles sehr komplex, auf dieser Seite zu werkeln?
Interessante Frage, Herr Hitzelberger. Aber ich glaube, diese Form der Kreativität liegt mir nicht so sehr. Also andere Aspekte der Praxis, wie gesagt, Hörfunk, große Leidenschaft und auch der Journalismus, aber in der Werbung zu arbeiten. Ich war dann manchmal in den Werbeagenturen, weil man immer überlegt hat, wo kann man denn mit den Praktikern vielleicht auch einmal kooperieren. Mhm. Aber da gehört ganz schön viel Überzeugungsarbeit dazu, dass man sich also gegenseitig versteht, die Wissenschaft und die Praxis. Und ich hatte schon immer wieder mal den Eindruck, also ich bin in verschiedener Hinsicht doch ein bisschen anders als diese Werbekreativen, die da das alles so locker raushauen und dann anscheinend in irgendeiner Weise merken, dass das vielleicht von Erfolg gekrönt ist.
Dann schauen wir weiter. Sie haben interkulturell vorhin gesagt. Ich möchte das jetzt mal so bezeichnen. Sie sind dann interkulturell unterwegs gewesen, weil Sie haben auf Ihrem akademischen Weg ein paar europäische Stationen mit drin. Was ist da alles passiert? Da lese ich Universitäten in Ferrara, in Athen, Etveschlorand oder zeigen Sie uns da ein paar Stationen.
Es hat mich immer sehr interessiert zu sehen, wie es mit den Studierenden in unserem Fach an anderen Universitäten in anderen Ländern läuft, wie die arbeiten, auch wie die Kolleginnen und Kollegen arbeiten und was vielleicht an Einflüssen da von außen vielleicht auch kulturell vorhanden ist und doch also mit unserem Fach gearbeitet werden kann. Und deswegen habe ich immer sehr gerne diese Möglichkeiten genutzt, die von unserem tollen International Office in Regensburg ausgegangen sind. Also hier Kurzzeitdozent Touren zu machen in Europa mit dem Erasmus-Programm. Und dann war ich auch schon früh in Finnland, aber nur im Süden, die Oboakademie und in Helsinki. Und von Oulu hatte ich nie etwas gehört, also bis diese Stelle ausgeschrieben war. Darüber können wir dann später gerne nochmal sprechen. Also Finnland, Bergen war ich auch mal kurz, dann im Süden Italien an verschiedenen Orten wie Ferrara hatten Sie erwähnt, Pisa, Modena und momentan bin ich öfter auch noch in Udine. Dann Griechenland, Athen. Die Kollegin dort lädt immer wieder ein. Und natürlich ist mit Deutsch immer noch recht viel in Mittel- und Osteuropa zu holen. Deswegen gibt's enge Kontakte nach Tschechien, zum Beispiel Brünn und Prag. Nach Ungarn, Budapest hatten Sie erwähnt, tolle Germanistik. In Polen wird sehr viel geforscht und gelehrt, zum Beispiel in Vuc, in Rzeszów, in Wroclaw. Oder auch Slowenien mit Ljubljana. Also das war immer eine große Bereicherung, Inspiration auch von den Studierenden zu bekommen, aber auch von den Kolleginnen und Kollegen. Und ja, man hat sozusagen was gegeben, aber auch viel bekommen und das macht einfach Freude.
Ich möchte zwei Punkte rausgreifen. Sie haben jetzt gerade von der Lehre gesprochen und in ihre Tätigkeit gehört hinein natürlich, man kann es auf der Homepage sehr schön nachlesen, es gibt natürlich Publikationen, es gibt Vorträge von Ihnen und ich will jetzt aber den Blick zunächst einmal noch auf die Lehre richten. Was muss man sich da vorstellen, bevor wir jetzt zum Forschungsschwerpunkt kommen oder Schwerpunkten, dazu dann nämlich dann auch die Weihnachtsmannbriefe gehören. Was muss man sich unter der Lehre vorstellen, was eine Sprachwissenschaftlerin lehrt?
Also bei uns müssen die Studierenden natürlich erst einmal sozusagen das Handwerk lernen.
Das heißt?
Dazu gehören verschiedene Bereiche. Wirklich, manches hört man da schon in der Schule, also das sollte der eine oder andere noch wissen. Was sind die verschiedenen Wortarten? Und dann gibt's den Punkt, dass im Deutschen gibt's ja sehr lange Wörter. Wie läuft das da? Kann man die irgendwie kategorisieren, wie man die Wörter zusammensetzen kann? Also da gibt's durchaus Musterbildungen
geben Sie mir doch ein Beispiel, wenn Sie das so sagen, lange Wörter oder man muss Wortarten kennen. Was heißt jetzt also Adjektiv, Substantiv, Verb oder also das sind jetzt die lateinischen Begriffe, man könnte es auf Deutsch probieren.
Die lernen doch die lateinischen Ausdrücke und wie die natürlich dann wieder in der Wortbildung in langen Wörtern dann zum Einsatz kommen, welche Muster es da gibt, also für die Produktion, die lernen also darüber, aber sollen ja dann selbst auch anwenden können. Und vor allem wollen wir ihnen beibringen, über die Texte reflektieren zu können. Also wie es diese Dinge, die ich angesprochen habe, diese Kategorien, diese verschiedenen Aspekte im Kontext bedeuten, also was bringt das jetzt hier für die Funktion eines Textes, eines Mediums, eines Hörfunkspots, was kann man daran ablesen? Also lange Wörter, Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän, das ist nur so dieses klassische Beispiel, aber es gibt auch ein bisschen kürzere und da muss man auch sehen, wie haben sich die zusammengesetzt, wie entstehen die und so weiter. Und natürlich lernen die bei mir viel über die Bedeutung von Wörtern, viel über Sprachspiele, wie kann man also spielen mit Wörtern, mit Sätzen, Doppeldeutigkeiten, die werden natürlich dann wieder zum Beispiel eben in der Werbung eingesetzt, aber die Werbepraktiker machen das nicht unbedingt bewusst. Wir könnten Ihnen dazu einen Werkzeugkasten geben, sondern die machen das aus dem Bauch heraus. Und das ist natürlich auch eine Kunst. Aber sowas, wie man spielen kann mit der Sprache, wie man die Aufmerksamkeit erwecken kann, zum Beispiel mit einer Überschrift, ja, das erfahren die da alles. Und naja, solche Dinge lernen die dann bei mir natürlich auch Grammatik im Sinne von, wie ist ein Satz aufgebaut, ja, welche Satzglieder gibt es da, wie wird das vom Verb aus gesteuert. Und warum wird das so gemacht in bestimmten Texten? Also solche Basiskurse gibt's und dann gibt's natürlich viel weiterführendes, alles, was auch mich interessiert, also Textsorten in der Wirtschaftskommunikation beispielsweise, ist hier ein regelmäßiger Kurs in Nordfinnland. Und naja, mich hat's hierher verschlagen, vielleicht kann man das an der Stelle auch schon mal ansprechen. Sie hatten ja erwähnt, dass ich hier mit der Werbung zu tun habe, aber nicht nur, sondern grundsätzlich auch mit der Wirtschafts- und Unternehmenskommunikation. Ich habe mich dann auch an anderen Textsorten sozusagen versucht, also zum Beispiel, wie schon erwähnt, dem Nachhaltigkeitsbericht und der Frage, ist das auch unter anderem Werbung? Denn mir ist aufgefallen, da wird durchaus das eine oder andere Positive über das Unternehmen untergebracht. Mhm.
Also ich habe dieses Wort, Aspekte. Ich habe dieses Wort bei Ihnen auf der Homepage gelesen und habe mir gedacht, da muss ich nachfragen, was versteht man unter Nachhaltigkeitskommunikation? Also wenn man weiter, wenn da andere Themen aufgelistet sind, Sie haben es gerade erwähnt, die Überschrift, ich finde das sehr spannend. Dass man sich der Sprache bewusst wird, dass man sich der Wortwahl bewusst wird, was alles dahinter steckt. Das muss man im normalen Sprachgebrauch macht man es natürlich nicht, weil sie automatisiert daherkommt. Aber Sie sind natürlich drauf und dran, das Ganze alles bewusst anzuschauen. Deswegen gibt's die Kategorien. Das ist eine Überschrift, das ist ein bewertender Text und das ist Nachhaltigkeitskommunikation. Aber da bin ich jetzt ausgestiegen. Was ist das?
In der heutigen Zeit spielt das natürlich als Thema eine große Rolle, unter anderem in der Linguistik, in der Sprachwissenschaft, aber nicht nur. Also im weiteren Sinne ist der ganze Klimabereich hier so das größere Umfeld und damit beschäftigt sich natürlich auch die angewandte Sprachwissenschaft, also die, die sich mit gesellschaftsrelevanten Themen beschäftigt und das interessiert mich eben. Mhm. Und um mich damit zu beschäftigen, muss ich natürlich dieses Handwerkszeug, das ich meinen Studierenden beibringe, muss ich das erst einmal können und erkennen, denn die sagen zu mir, ich laufe jetzt mit ganz anderem Blick durch die Stadt, vielleicht jetzt nicht in Oulu, weil da nicht so viel in deutscher Sprache zu sehen ist, aber eben in Regensburg beispielsweise oder in München war erst eine Praktikantin hier. Also man muss das kennen. Nachhaltigkeit wird in verschiedener Hinsicht kommuniziert, also zum Beispiel die Unternehmen auf Webseiten, die schreiben, wo sie sich überall mit nachhaltigem, mit Produzieren beschäftigen. Nachhaltigkeit betrifft auch die soziale Komponente, also dass man, wie man mit den Mitarbeitenden umgeht, also soziale Komponente, ökonomische Komponente, also wie wirtschaftet man nachhaltig gut und auch natürlich die wichtige ökologische Komponente und im Bildungsbereich gibt es das mittlerweile auch. Und eine wichtige Textsorte ist der Nachhaltigkeitsbericht. Der muss für börsennotierte Unternehmen geschrieben werden, aber es gibt auch kleinere Unternehmen, die so einen Bericht anfertigen und da fragt man sich, warum? Das kostet einen Haufen Zeit, Arbeit und so weiter. Und dann bin ich draufgekommen, ich schaue mir mal an, ob das nicht auch in irgendeiner Weise Werbung ist. Denn man macht natürlich alles in der Hinsicht zweckorientiert. Die Unternehmen, die langweilen sich ja nicht und denken sich, okay, mache ich mal so einen Bericht, sondern es hat ja alles eine Funktion und über die kann man nachdenken. Mhm. Das ist eine schöne Komponente. Sie hatten es jetzt übrigens angesprochen und das will ich noch ganz kurz aufgreifen. Also dieses Reflektieren über Kommunikation ist aus meiner Sicht auch übergeordnet sehr wichtig. Heutzutage wird ja wirklich sehr viel kommuniziert, weil es auch schneller geht über die Medien, Social Media und so weiter. Und wenn man sich ein bisschen mehr überlegen würde, was man wo schreibt, dann wäre vielen und in jeder Hinsicht wäre einem geholfen und ja, wie Sie ja auch kommunizieren und darüber nachdenken, so ist es sicherlich nicht nur im engeren Sinne für die Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler geeignet, sondern wäre insgesamt lohnend.
Würde ich sofort unterschreiben und da kommt jetzt vielleicht ganz passend auch gleich der Brief ins Spiel, wer einen Brief schreibt, also vielleicht sogar noch mit der Hand. Das hat einen ganz anderen Gedankenprozess, glaube ich, liegt da drunter und Reflexionsprozess, als wenn man mal schnell drei Zeilen in einer SMS oder WhatsApp oder sonst wo reinhaut. Und jetzt bin ich beim Brief und ich schaue auf die Uhr, 4 Minuten vor 11 haben wir. Und die Briefe, die die Sprachwissenschaftlerin interessieren, wir können über die Form des Briefes an sich noch kurz reden in der nächsten Stunde, aber dann landen wir jetzt natürlich bei dem, und dafür haben wir uns jetzt ein bisschen das Rüstzeug geholt in dieser Stunde, würde ich sagen, wie eine Sprachwissenschaftlerin mit ihren Augen auf sowas schaut, was da heißt, Brief an den Weihnachtsmann. Da gibt es ein paar Postämter, die solche Briefe empfangen. Reden wir gleich drüber. Gibt es in Deutschland ein paar. Aber auch eins in Finnland und das heißt Rovaniemi. Und da freue ich mich jetzt auf die nächste Stunde mit Sandra Reimann, die in Oulu uns zugeschaltet ist. Und Frau Reimann, die Verbindung passt, oder? Ratsch mal weiter.
Super, wunderbar. Freue mich.
Dann bis nach den Nachrichten. Bis gleich.
Bis gleich.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Ich bin verbunden mit Nordfinnland. Unsere Leitung geht nach Oulu und da sitzt zu Hause die Professorin Sandra Reimann. Sie stammt aus Straubing und sie ist seit 2019 an der Universität Oulu Professorin für Germanistik und jetzt gleich mal ein herzliches Grüß Gott, die Leitung steht immer noch.
Einen schönen Vormittag, hallo, Grüß Gott.
Ja, wir haben jetzt in der vergangenen Stunde einiges über die Sprachwissenschaft erfahren und in dieser Stunde haben wir das Rüstzeug dafür gekriegt, nämlich, dass wir eintauchen in die Welt der Briefe und Wunschlisten. Denn, ich sage es jetzt mal so einfach dahin, bei Ihnen oben, noch ein bisschen weiter nördlich, da hat der Weihnachtsmann sein Büro in dem Örtchen Rovaniemi. Stimmt das, Frau Reimann?
Auf jeden Fall. Hier hat er eins und die Finninnen und Finnen würden sicher sagen, hier ist das Wichtigste, auch wenn es noch an anderen Orten in der Welt Büros gibt. Aber hier ist ein ganz wichtiges und bekanntes. Und jetzt um diese Zeit geht's natürlich rund. Der Weihnachtsmann kann besucht werden. Aber man muss beachten, dass er das ganze Jahr über erreichbar ist. Also man kann ihn auch im Sommer besuchen.
Verbunden sind wir mit Sandra Reimann in Oulu in Finnland. Da ist sie Professorin für Germanistik. Ja, und ich habe schon gesagt, der Weihnachtsmann hat sein Büro in Rovaniemi. So heißt's. Aber nun, der Advent ist eine besondere Zeit. Vor allem Kinder freuen sich jedes Jahr erneut in dieser Vorweihnachtszeit. Und was kann es da Spannenderes geben, als zum Beispiel selbst einen Brief an den Weihnachtsmann, das Christkind oder den Nikolaus zu schreiben und zu verschicken und eine persönliche Antwort zu bekommen? Das kann man zum Beispiel in Deutschland machen. Wenn man auf die Homepage von der Deutschen Post schaut, da heißt es dann auch, wo wohnt der Weihnachtsmann, das Christkind und der Nikolaus. Und da haben wir dann Adresse vom Weihnachtsmann, Himmelpfort, Himmelstür, Adresse vom Christkind, Engelskirchen, Himmelpforten, Himmelstadt und Adresse vom Nikolaus, Nikolausdorf und Sankt Nikolaus. Wir haben uns für diese Stunde, ich sage es jetzt einmal so, ein bisschen exotischer entschieden und gehen ganz in den Norden an den Polarkreis. Und da liegt nämlich der Ort Rovaniemi. Und seit den 50er Jahren erreichen da den Weihnachtsmann Briefe aus aller Welt jährlich rund, ja, Frau Reimann, oder? 500.000 Stück.
Ganz genau, sowas wird
sowas gezählt. Ja. Mhm. Mhm. Und seit 1997 wird eine Auswahl davon archiviert, und zwar in der Zweigstelle des finnischen Nationalarchivs in Oulu. Und das sind, wie ich gelesen habe, stolze 25 Regalmeter, ja, mit Wünschen und Sorgen von Kindern und auch Erwachsenen. Und sie untersuchen diese Briefe wissenschaftlich. Da kommt jetzt die Frage, wo liegt das wissenschaftliche Interesse an diesen Briefen? Aber vorausgeschickt zuerst einmal, Frau Reimann, Rovaniemi, was ist denn das für ein Ort überhaupt? Ich muss gestehen, ich habe noch nie was davon gehört.
Ja, Rovaniemi ist in Lappland der größte Ort nach Oulu. Dann in Nordfinnland, es gibt nur 65.000 Einwohner, aber es ist die flächengrößte Stadt Europas mit 8.017 Quadratkilometern.
Das ist ja die flächengrößte, aha.
Also das ist durchaus ein Rekord. Aber die Innenstadt ist ziemlich klein und in diesen Zeiten, in dieser Saison, so vor Weihnachten, da sind natürlich jede Menge Touristinnen und Touristen da und es ist ziemlich bevölkert. Und dort sitzt in der Tat der Weihnachtsmann im Weihnachtsmanndorf im Santa Claus Village und es gibt natürlich auch dort ein Dorf zum Übernachten in so kleinen gelben Holzhäusern kann man unterkommen und dann den Weihnachtsmann besuchen mit seinen Wichteln und mit seinen Rentieren. Also man kann durchaus dort auch hinfahren und zum Beispiel einen Brief auch von dort abschicken an seine Liebsten zu Hause in Deutschland oder wo auch immer.
Ach so, darum geht es natürlich auch. Genau.
Genau, die Richtung funktioniert auch und der Weihnachtsmann schreibt auch gelegentlich an die Kinder, die ihm schreiben. Also das ist mittlerweile auch schon ziemlich institutionalisiert. Das Santa Claus Village gibt so in der Form seit Mitte der 80er Jahre und die ganze Aktion mit den Briefen hat man dann auch in dieser Zeit erst so richtig organisiert, sodass eigentlich mehr oder weniger eine gute Auswahl jetzt auch aufbewahrt wird. In den 50ern hat man erst eigentlich so vereinzelt geschrieben und zurück geht alles eigentlich schon auf die 1920er Jahre. Ich habe mir das auch nochmal angeschaut und nachgelesen. Also da hat ein finnischer Radiomoderator darauf hingewiesen, dass der Weihnachtsmann da irgendwie in Nordfinnland wohnt, eigentlich auf einem Berg an der Grenze zu Russland. Wir sind ja hier mit der größten Grenze zu Russland in Finnland. Und naja, dann hat man gesagt, okay, das ist so weit im Osten, wir verlegen diesen Ort des Weihnachtsmanns und dann ist man nach Rovaniemi gegangen und dort sitzt er eben jetzt und beantwortet die Weihnachtsmannbriefe oder lässt sich auch natürlich mit den Kindern fotografieren.
Das haben wir im Vorgespräch so beschlossen. Wir gehen jetzt nicht weiter großartig ein, woher der Weihnachtsmann kommt und das Christkind und der Nikolaus. Das überlassen wir den, wie sagt man, Kulturhistorikern. Oder man könnte auch bei uns in BR Heimat am Freitag jetzt, am 5. Dezember, in Habe die Ehre reinhören. Da ist die BR Heimat Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher bei Hermine Kaiser zu Gast. Und die haben natürlich dann auch das Thema Nikolaus. Und da kann man sicher auch einiges erfahren, was die Hintergründe sind vom Gabenbringer und wie das alles dazu geführt hat, dass da beschenkt wird und wie sich die einzelnen Figuren in den Kulturen entwickelt haben. Wir bleiben jetzt beim Weihnachtsmann, so wie er heutzutage eben in Rovaniemi sein Büro hat. Und uns geht's ja jetzt um die Briefe. Jetzt haben wir die Hörerschaft schon lange auf die Folter gespannt. Was denn für die Sprachwissenschaftlerin Sandra Reimann und für die Wissenschaft diese Briefe interessant macht?
Also die Briefe sind natürlich in der Tat nicht nur für uns Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler interessant, aber wie schon in unserer ersten Stunde auch ausführlich besprochen, wir interessieren uns dafür, wie dieser Brief, wie die Briefe als Kommunikationsmittel zum Einsatz kommen. Und da gibt es natürlich wahnsinnig interessante Informationen über soziale Entwicklungen, kulturelle Besonderheiten. Die Briefe kommen ja aus der ganzen Welt. Wie spiegelt sich in diesen Briefen die Gesellschaft in den verschiedenen Herkunftsländern? Wie stellt man sich den Weihnachtsmann vor? Also die Briefe zeigen das kulturelle Wissen der Kinder. Haben die irgendeine Ahnung von Finnland? Viele sprechen vom Nordpol, ja, das als Ausdruck einer besonders kalten Region. Das stimmt natürlich nicht. Was wissen die Kinder über die Textsorte Brief? Das ist auch sehr spannend, denn ganze Schulklassen schreiben, also schicken Gruppensendungen, der erste Brief vom Lehrer und man sieht, man lernt die Struktur, den Aufbau des Briefs. stellt eine Frage, also Höflichkeitsmarker, wie geht es dir, lieber Weihnachtsmann? Und erst dann kommen die Wünsche. Und da ist natürlich wieder das Thema mit der Funktion. Ja, eins meiner Lieblingsthemen, welche Funktion haben die Briefe denn eigentlich? Und wir wissen, im Mittelpunkt stehen die Wünsche. Also man möchte seinen Wunsch möglichst attraktiv rüberbringen, damit er auch erfüllt wird. In einem Brief hat man darauf hingewiesen, Brief aus Südafrika, dass man einen Swimmingpool zu Hause hat und der Weihnachtsmann doch bitte vorbeikommen möge und den benutzen darf. Solche Themen werden angesprochen. Und ein schönes weiteres Beispiel werden wir uns später noch dann ausführlicher gemeinsam anschauen, wenn ich einen Brief vorlese. Mhm. Also man will diese fiktive Figur zu etwas bewegen, in dem Fall nicht zum Kauf eines Produkts, sondern dazu, am besten mit den Rentieren und den Wichteln die Geschenke vorbeizubringen. Und entsprechend werden die Briefe gestaltet. Sie hatten ja schon angesprochen, dass es vielfach noch handgeschriebene Briefe sind. Das hatten wir im Vorgespräch auch so überlegt und beleuchtet. Und das ist wirklich so faszinierend, denn an sich gehen ja die Briefsendungen zurück. Weltweit wird ja wenig noch mit der Post verschickt, aber die Weihnachtsmannbriefe, die sind häufig sogar noch mit der Hand geschrieben. Aus meiner Sicht eine Tradition, Kultur, Ritual in der Vorweihnachtszeit. Und das wird weiterhin so gehandhabt, liebevoll, teilweise gestaltet mit Glitzer, Stickern, Verzierungen und so weiter. Und natürlich häufig als gemeinsame Aufgabe. Der Opa schreibt für den Enkel, der noch zu klein ist, oder die Mama schreibt mit oder hilft ein bisschen. Man sieht's, wenn manches verbessert wurde. Und so geben die Briefe wirklich interessante Zeugnisse über die Alltagskultur der jeweiligen Zeit und vor allem des jeweiligen Landes. Denn erst im Kontrast kann man dann die Unterschiede herausarbeiten, die es auch zwischen Deutschland, Österreich und Finnland übrigens gibt. Denn ich habe mich bisher nur mit den Briefen aus den deutschsprachigen Ländern beschäftigt. Aufbewahrt sind bisher immerhin 8000. Also es wird nur ein kleiner Prozentsatz pro Einsendungen aus jedem Land pro Jahr aufgehoben. Und da haben wir doch schon eine ganz schöne Menge und da kann man einiges rausholen, auch an Unterschieden und Besonderheiten.
Ich kann mir vorstellen, dass die Briefschreiber sich jetzt nicht unbedingt die finnische Kultur und alles so genau vorstellen. Aber jetzt ist es nun mal so, stellen wir uns das vielleicht mal vor oder möchte ich Sie und die Hörerschaft einladen. Eben der Weihnachtsmann in Rovaniemi, das liegt am Polarkreis. Wie weit ist es von Oulu noch entfernt? Auch noch ein paar Kilometer nördlich. Sie sind ja schon 220. Weit oben. Nochmal 220 weiter. Mit Nordfinnland bin ich verbunden mit der Professorin Sandra Reimann in Oulu. Frau Reimann, der Weihnachtsmann, wie stellt man sich den da oben vor? Das Santa Claus oder wie ist das Bild? Ist das überall gängig? Ich habe da jetzt gemeinerweise, muss ich sagen, so ein bisschen eben die Coca-Cola-Farbe drin. Aber wie täten Sie es beschreiben?
Ja, also vom Aussehen her würde ich sagen, sind Nikolaus und Weihnachtsmann sich schon relativ nahe in der Vorstellung der Kinder. Und ich spreche jetzt mal vorrangig über die Briefe aus Deutschland, vielleicht teils auch aus Österreich und der Schweiz, weil es auch qua meines Fachs eigentlich, also momentan die Briefe sind, die ich mir in der ersten Runde genauer anschaue. Und da gibt es also verschiedene Punkte zu beachten. Also der Weihnachtsmann ist in Deutschland nicht unbedingt die einzig wichtige Figur. Wir haben ja in Deutschland das Christkind am 24. und den Nikolaus am 6. Dezember oder am 5. am Vorabend des 6. Dezember. Und da kommen die Kinder häufig durcheinander. Und das zeigt sich, das ist eben auch ein interessanter Untersuchungsaspekt, dem ich mich schon gewidmet habe, wie ist die Anrede oder auch die Überschrift. Manche schreiben nur Wunschzettel von und dann kommt eine knappe Aufzählung. Also vielleicht könnte man es ein bisschen höflicher formulieren, ja, die Kinder können noch nicht so gut schreiben.
Ein sauberer Forderungskatalog, zack.
Ganz so. Genau. Also teilweise denkt man sich, Mensch, so viele Ausrufezeichen braucht es vielleicht gar nicht. Also es kommt das Christkind vor, der Nikolaus, manchmal die Mehrfachadressierung, vorsichtshalber schreibt man gleich an alle drei, lieber Weihnachtsmann, liebes Christkind, lieber Nikolaus. Man will ja niemanden vergessen und sicher sein, dass der Brief auch gelesen und beantwortet wird. Und natürlich kommen heute auch die Wichtel vor, die Elfen, wenn man irgendwas von Nordfinnland versteht, aber sogar auch einmal der Krampus, der Knecht Ruprecht, bisher gar nicht. Also meines Erachtens wird das weniger, diese Rolle des Weihnachtsmanns als Erzieher nimmt ab. Das muss noch genauer untersucht werden, aber davon ist nicht so häufig die Rede, ich war ja brav und so weiter, dass es nicht mehr unbedingt das große Thema.
Ach so, das kommt nicht mehr so vor.
Das sind nicht mehr so oft vor, muss man sich noch genauer anschauen.
Das immer wieder tatsächlich beim sprachwissenschaftlichen Aspekt, was Sie eben interessiert, wer verwendet welche Formulierung und was wird damit hineingepackt.
Genau, was ich jetzt zuerst einmal genauer betrachtet habe, war eben sozusagen die Textsorte, der ganze Brief. Das ist natürlich immer spannend, wie wird der aufgebaut, wie oft wird eine Frage gestellt an den Weihnachtsmann. Das ist, man sagt Textlinguistik, also der ganze Brief, nicht nur einzelne Wörter, einzelne Sätze, sondern alles, die Überschrift, die Grußformel, was kommt da und wie wird sozusagen kommuniziert. Und wenn man das Rüstzeug hat, das man dann in der Uni lernt, dann hat man natürlich auch diese Kategorien besser im Kopf.
Also wenn ich da kurz einhaken darf, bitte. Ehrlicherweise muss man doch sagen, der Briefschreiber oder welche Form er auch immer benutzt eben, würde ich sagen, unbewusst, macht sich ja keine Gedanken. Also wenn ich jetzt schreiben tät, jetzt befasse ich mir ja doch viel mit Sprache, aber ich tät mir jetzt nicht überlegen, für so eine Sache vielleicht, die ja sehr emotional ist auch, dass ich jetzt sage, so, die Frau Reimann kriegt jetzt von mir, oder der Weihnachtsmann, oder der Nikolaus, oder das Christkind kriegt jetzt einen, ich weiß nicht, wie Sie die Textsorten dann eben einordnen, aber ich täte mir keine Überlegung machen, welche Textsorte mir jetzt aus der Feder fließt.
Ja, das macht man vielleicht nicht, aber wenn man das Thema in der Schule hat, Lehrplan, dritte Klasse in Bayern, der Brief, dann ist es natürlich eine gute Möglichkeit für den Lehrer oder die Lehrerin, ein authentisches Beispiel zu geben, was auch noch Spaß macht, dann lernt sich's auch leichter, also eine Gruppensendung nach Nordfinnland zu schicken. Und da lernt man natürlich, was ist ein Brief, wie baut man ihn auf, wie vermeide ich möglichst Rechtschreibfehler, wie ist die Anrede, wie ist die Grußformel, und wenn ich was möchte, dann sollte ich auch noch möglichst höflich sein und ein paar Emotionen einbauen, Fragen stellen und nicht nur Forderungen. Also solche Dinge fallen auf. Und ansonsten kann man natürlich auch überlegen, wenn das nicht angegeben ist, das Alter der Kinder, und auch an der Handschrift kann man es teilweise sehen. Also wie viel können die schon, was die Länge betrifft? Und ist es wirklich nur eine Aufzählung im Sinne der in der Linguistik momentan populären kleinen Texte, also gehört zu den kleinen Texten wie so eine Einkaufsliste, und so, dass man eigentlich nur eine Aufzählung bringt. Also man kann sich das anschauen, aber dass man sich als Schreiber da keine große Energie darauf verschwendet, das mag sein, aber wie gesagt, also man hat eine Idee, eine Funktion, die der Brief erfüllen soll, und da sollte ich mich möglichst entsprechend verhalten.
Ich muss mich korrigieren, natürlich, wenn man eine Bewerbung schreibt, das ist jetzt eine ganz andere Kategorie, aber dann macht man sich natürlich sehr wohl Gedanken, welche Form wähle ich, was packe ich hinein, und ich lege eine große Sorgfalt an den Tag, damit es möglichst zum Ziel führt. Und also ich habe ehrlicherweise, ich habe noch nie einen Brief an das Christkind, ich glaube, ich habe eh noch nie einen Wunschzettel geschrieben.
Das habe ich auch nicht gemacht, nur im Kleinen mal zu Hause. Manche kleben ja da auch die Bilder aus dem Katalog auf, und wie Sie sagen, Sorgfalt, die sind ja teilweise so sorgfältig. Also was da gemalt wird und und ausgemalt. Teilweise gibt es ja auch Vordrucke mittlerweile. Aber das ist ja so sorgfältig teilweise. Ich bin auch in Vorträgen schon gefragt worden, ob ich Unterschiede von Briefen von Mädchen und Buben mir angesehen habe. Habe ich noch nicht. Also es gibt viel zu tun. Aber es ist wirklich so teilweise größte Sorgfalt, muss man sagen. Also es ist den Kindern somit auch wichtig.
Da kommt mir eine, die habe ich jetzt nicht auswendig parat, eine Stelle von Karl Heinrich Wackerl in den Sinn, wo er schildert, dass am, ich glaube am zweiten oder am dritten Advent musste der Wunschzettel an das Christkind geschrieben. Sorgfältig, ohne Kleckse, versteht sich. Diese Stelle habe ich so im Hinterkopf.
Ja, ganz genau, ganz genau. Und man sieht dann teils, dass die Briefe, kann man natürlich dann aus dem Brief ablesen, manchmal schon im Sommer geschrieben wird. Ich habe einen Brief im Kopf, da fragt das Kind nach dem Mittsommerfest. Also man macht sich Gedanken, wo der Weihnachtsmann wohnt, welche Kultur dort ist, welche Bräuche, welche Feste. Und was auch sehr interessant ist im Sinne der Kommunikation, in welcher Sprache man schreibt. Also die Kinder aus Deutschland überlegen durchaus, können sie auf Deutsch schreiben. Da sind sie sich nämlich nicht so sicher. Ein Kind hat einmal geschrieben, okay, also meine Mama kann nur Deutsch, Englisch, Türkisch, Französisch und dann wurden noch drei Sprachen aufgezählt. Nur, ja, wurde hier geschrieben, aber leider kein Finnisch. Also man macht sich Gedanken, man reflektiert, das ist sozusagen die Metaebene, welche Sprache man wählt, um den Weihnachtsmann zu erreichen.
Ich täte es jetzt einordnen als jüngere Erscheinung, weil möglicherweise, aber das können Sie korrigieren oder entsprechend einordnen, vor 40 Jahren sind diese Gedanken so nicht gemacht worden, weil man vielleicht nicht so international gedacht hat. Was meinen Sie dazu?
Ja, das glaube ich auch. Das müsste man noch genauer anschauen. Mhm. Ist auch meine Meinung, dass man da noch auch selbst ja nicht so weit vielleicht herumkam oder nicht so selbstverständlich auch die Orte gewechselt hat, wie man jetzt eben sieht. Herbstferien in Bayern werden genutzt, um den Weihnachtsmann zu besuchen. Also das gab es zu meiner Kindheit nicht. Und da sind die Räume enger geworden und auch selbstverständlicher wird hier dann auch mit den Sprachen gespielt, beziehungsweise werden die gewechselt. Sie hatten gefragt, vielleicht nur zwei Sätze dazu, wie man sich den Weihnachtsmann vorstellt. Also die eine Sache ist das, dass man nicht genau weiß, wann kommt der und wer ist das überhaupt, welche Figur. Väterchen Frost kommt übrigens auch noch manchmal vor. Aber der wird eigentlich meistens anthropomorphisiert sozusagen, er wird als Mensch angesehen, der, und das werden wir später noch sehen, auch Krankheiten bekommen kann, aber vor allem wird er auch gefragt, was machst du im Sommer, spielst du auch Fußball, machst du Urlaub? Und hier steht zum Beispiel, ich war begeistert, wie viel Mühe du dir bei der Planung und Umsetzung deines Weihnachtsmanndorfes gegeben hast.
Also da sprechen Dinge wir von dem vor. Dorf, da sprechen wir von dem Dorf in Rovaniemi selber, genau, was es da gibt. Mhm.
Genau. Also die Kinder machen sich Gedanken, auch dieser Emotionsaspekt, was auch eins meiner Themen sind, ist die Versprachlichung und Visualisierung von Emotionen. Damit habe ich mich in meiner Habilitationsschrift zur Kommunikation von Emotionen auf einer Selbsthilfeplattform beschäftigt. Und wie Emotionen hier in den Briefen versprachlicht werden, also die eigenen des Kindes, aber auch die Idee, welche Emotionen hat der Weihnachtsmann, hat er viel Arbeit, ist er gestresst, freut er sich, dass er mich besuchen kann, das ist alles Thema und zeugt auch nicht zuletzt von einer gewissen Empathie und man kann da mit diesem Verfassen von Briefen auch in verschiedener Hinsicht üben.
Ich finde ja, da gehe ich von mir aus und habe mich ertappt, dass ich geneigt bin oder man geneigt sein kann, diesen ganzen Themenkreis etwas zu bagatellisieren oder zu belächeln. Aber dem ist überhaupt nicht so, Frau Reimann, abgesehen davon, dass Sie sich wissenschaftlich damit beschäftigen, sprachwissenschaftlich. Aber die Schreiber nehmen das ja alles äußerst ernst. Oder gibt es auch Beispiele, wie soll ich sagen, wo sich jemand lustig macht oder sich einen Scherz erlaubt.
Ich finde Ihre Anmerkung ganz wunderbar. In der Tat, von Nicht-Linguisten oder vielleicht auch nicht-Geisteswissenschaftlern kommt vielleicht teilweise schon erstmal so ein kleiner Gedanke, Kinderkram so ungefähr, was macht die da? Aber nicht von denen, die so ein bisschen den Blick haben, was man da eben herausholen kann. Und das sind wirklich, wirklich sehr, sehr spannende Dinge, die man da ablesen kann. Und nicht zuletzt natürlich, dass sich die Kinder und auch die Erwachsenen viel Mühe geben. Denn man muss sagen, dass leider auch Erwachsene schreiben, die aber dann meistens über Probleme berichten.
Ach so, ich wollte fragen, woher kommt das leider? Mhm. Nicht, weil sie Erwachsene sind, sondern weil sie mit anderen Themen kommen.
Mhm. Weil sie mit anderen Themen kommen und vielleicht, man fragt sich, was die Funktion dahinter ist. Die Rolle des Weihnachtsmanns hier, hat man den Eindruck, ist zum Teil Therapeut, Freund, was auch immer. Also es wird über Eheprobleme, Fehlgeburten und Geldnot geschrieben. Und das ist natürlich eher ein trauriger Aspekt, der hier zur Sprache kommt. Ansonsten darf ich noch sagen, das eine ist, wie die Textproduktion ist. So würde man das eben sagen. Und man kann daran auch lernen. Wie schreibt man Briefe? Was ich übrigens, jetzt mache ich noch kurz den Schlenkerer und den Transfer zurück zur Uni. Also meine Studierenden analysieren Wirtschaftstexte, aber sollen durchaus befähigt werden, später mal in einem Unternehmen, zum Beispiel in einem deutsch-finnischen, auch Texte schreiben zu können. Das ist natürlich auch ein Aspekt, denn nicht jeder kann an der Uni bleiben. Aber man kann so schöne Dinge an diesen Briefen ablesen und man kann sie eigentlich erst richtig erfassen, wenn man dieses Rüstzeug aus dem jeweiligen Fach hat. Und eine Sache ist eben, welche Sorgen und Ängste und Aspekte die Kinder bewegen und was zeigt sich dann in den Briefen. Man kann wirklich, wie bei der Werbung sagen, Zeugnisse der Alltagskultur, und zwar aus meiner Sicht ziemlich wertvoll. Also da ist von Corona die Rede, da ist schon seit Jahren sehr schnell von der Ukraine die Rede, vom Wunsch nach Frieden, kein Mobbing, gute Noten, Medikamente für den Papa. Also beileibe nicht nur materielle Wünsche, sondern es wird auch ganz viel auf der immateriellen Ebene gewünscht. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant und zeigt eben, wofür der Brief dann auch verwendet wird.
Und das muss ich sagen, das finde ich jetzt insofern auch einen spannenden Aspekt, weil beim ersten Lesen dieses Themas für heute habe ich mir tatsächlich auch ein bisschen herablassend gedacht, naja, also das, ja, ein nettes Thema für Anfang Advent, aber Sie haben uns in den der vergangenen Zeit, wo wir jetzt schon geratscht haben, gezeigt, da kann man ganz anders eintauchen mit einer großen Ernsthaftigkeit und zu Recht mit einer großen Ernsthaftigkeit. Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit Professorin Sandra Reimann, Professorin für Germanistik mit Schwerpunkt Wirtschaftskommunikation an der Universität Oulu in Finnland. Dahin geht heute Vormittag unsere Leitung. Ja, und auf ihrer Homepage schreibt Frau Reimann, von der Sprache, ihrem Gebrauch in den verschiedensten Kontexten und ihrer historischen Entwicklung geht für mich eine ganz besondere Faszination aus. Es ist für mich Ansporn und reizvolle Herausforderung, diese Begeisterung auf meine Studierenden zu übertragen. In dem Fall auf die Hörerinnen und Hörer von BR Heimat, Frau Reimann. Und Sie haben uns jetzt in der vergangenen Stunde schon mitgenommen zu diesen Weihnachtsmannbriefen, über die mancher vielleicht anfänglich ein bisschen lächeln mag, aber wo ganz, ganz viel drinsteckt. Natürlich Persönliches, Emotionales und für die Sprachwissenschaftlerin Interessantes, wie das Ganze aufgebaut ist. In der Mehrzahl kommen Briefe von Kindern, die inhaltlich natürlich anders gefüllt sind, als wenn was von Erwachsenen kommt, haben wir gerade angesprochen. Ich hätte sagen, geben Sie uns doch mal ein Beispiel, in dem wir in so einen Brief hineinschauen, hineinlesen.
Ja, vielen Dank, Herr Hitzelberger. Was man noch sagen kann, ist, vor allem bei dieser riesigen Menge an Briefen, die hier sind und die aus aller Welt kommen. Es ist sogar eine Top-10-Liste bekannt, aus welchen Ländern die meisten kommen. Man muss sagen, es ist besonders spannend, welche kulturellen Aspekte hier auch untergebracht werden in den Briefen. Also die Figuren haben wir angesprochen, aber ich fange jetzt gleich mit dem Vorlesen an. Beispielsweise ist aus Italien auch noch so spannend, das will ich kurz nachtragen, dass die noch ganz andere Figuren haben, nämlich San Niccolò, Santa Lucia und La Befana, eine gute Hexe. Und die kommen alle in diesen Briefen aus Italien vor. Also die Geschenke werden zu unterschiedlichen Zeiten gebracht, aber die Kinder wissen das nicht unbedingt, dass der Weihnachtsmann in Nordfinnland damit also nicht so viel anfangen kann. Also sehr spannend, diese kulturellen Besonderheiten, die hier untergebracht werden. Aber ich komme zurück und übrigens aus der Schweiz, ich wusste das auch nicht, da heißt der Santa Claus Sami Klaus. Und diese Anrede kommt auch wirklich vor. Also regionale und dialektale Besonderheiten kann man sehr schön finden. Und da muss ich mich auch weiterhin noch an die Arbeit machen. Der nächste Brief ist aus Deutschland, den ich jetzt auch vorlesen werde, vom Dezember 2021. Er beginnt so: Dear Santa Claus. My name is, und jetzt kommt ein Name, ich nenne jetzt hier sozusagen den Platzhalter für die Anonymisierung, um den Datenschutz zu gewährleisten. Also my name is, and my English is not so good. I will write you in German. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mir letztes Jahr auf meinen Brief geantwortet hast. Dein Brief lag als Geschenk mit unter dem Weihnachtsbaum. Ich wünsche mir sehr, dass du auch dieses Jahr zu uns kommen kannst. Mama und Papa haben gesagt, dass sie aufpassen, kein Corona zu bekommen. Und ich auch. Dann brauchst du keine Angst haben, wenn du zu uns kommst. Ich wünsche mir zu Weihnachten den neuen großen Zoo von Playmobil mit Kängurus. Das sind meine Lieblingstiere. Und ein neues Buch mit Abenteuern. Bitte bring auch Schnee vom Himmel mit. Dann kann ich einen großen Schneemann bauen. Ich freue mich schon sehr auf dich und backe heute Plätzchen. Vanillekipferl, magst du die auch so gerne? Kann man am Nordpol Plätzchen backen, ohne dass sie festfrieren? Liebe Grüße von, und jetzt kommt der Name und die ganze Adresse. Gezeichnet wurden ein geschmückter Weihnachtsbaum und daneben ein Weihnachtsmann. Und hier frage ich mich natürlich insgesamt nun, wie wird über Weihnachten und den Weihnachtsmann kommuniziert? Und da kann man ziemlich viel dazu sagen. Was würde Sie jetzt besonders interessieren, Herr Hitzelberger?
Also, mich fasziniert direkt diese Ehrlichkeit, also die ich jetzt jedenfalls daraus höre. Dieses, also das ist gerade raus, unverblümt und ja, ich kann es nur so beschreiben. Eine
Ja, das würde Kind sein, genau.
große Ehrlichkeit,
Ja,
die daraus
eine große
spricht.
Ehrlichkeit. Das Kind schreibt mit Sicherheit selbst, also hat schon Englisch in der Schule, vielleicht, weiß ich nicht, 11, 12 Jahre vielleicht in der Richtung. Und hier kommen natürlich sowohl zeitspezifische Dinge zum Vorschein als auch kulturelle. Also sehr häufig in den Briefen aus Deutschland ist der Wunsch nach Schnee. Und eine erste kleine Untersuchung hat ergeben, dass man in den früheren Briefen eher gefragt hat, wann kommt der Schnee? Und heute eher, kommt er überhaupt? Also das ist noch nicht so richtig bewiesen, dass es da eine Richtung gibt, aber das haben wir punktuell schon ein wenig so herausfinden können. Dann natürlich ist Corona ein Thema, ganz klar, und man denkt eben, der Weihnachtsmann hat menschliche Züge, wie vorhin schon angesprochen, also dass er sich auch anstecken kann. Typisch für das Weihnachtsfest, unter anderem in Deutschland und auch Österreich und im Böhmischen, glaube ich auch, ist das Backen von Vanillekipferl. Also das wird hier thematisiert und so kann man so ein bisschen zuordnen, woher der Brief kommt. Ich meine, das Kind hat hier auch wieder vom Nordpol gesprochen. Ja, ganz, ganz typisch, dass da also gewisses Wissen fehlt und über die Sprachenwahl.
Ach so, die geografische, Einordnung also passt natürlich nicht vom Nordpol zum Polarkreis.
Da ist natürlich ganz genau, ja, da ist natürlich ein Sprung. Aber das Kind weiß zumindest, dass es nicht nach Deutschland schreibt oder an diese 7 Postämter, sondern irgendwo hin, wo es kalt ist. Also das ist immer wieder mal das Thema. Und es wird, das ist eben auch so spannend an diesem Brief, da gibt's ja so viel, was hier drin steckt. Man geht davon aus, dass der Weihnachtsmann als Kommunikationssprache Englisch bevorzugt oder jedenfalls nicht Deutsch. Aber da kommt dann die Entschuldigung, dass man das nicht so gut kann. Also das sind alles interessante Aspekte. Immaterielle Wünsche sind dabei. Man will unbedingt, dass der Weihnachtsmann kommt und der Brief alleine wäre schon Geschenk genug. Also der lag auch schon im Jahr vorher unter dem Weihnachtsbaum. Und sehr schön ist eben diese dialogische Komponente, fast wie im Gespräch, also in einem verschrifteten Gespräch. Es werden viele Fragen gestellt. Ja, diese Aufforderungen kommen höflich. Ja, die Wünsche werden höflich formuliert und es gibt eben auch diese immateriellen Wünsche. Also da steckt viel drin. Rechtschreibung ist fast in Ordnung. Das kann ich jetzt nicht so gut zeigen, aber da lässt sich viel ablesen und es ist ein tolles Beispiel, wie umfangreich die Kinder schreiben und was man hier alles rausholen kann, kulturell, zeitspezifisch im Hinblick auf die Gestaltung eines Briefs und auch das Wissen über die eigene Kultur und die Fremde, die hier thematisiert werden.
Ein Forschungsthema der Germanistikprofessorin Sandra Reimann an der Universität Oulu mit Weihnachtsmannbriefen, die in Rovaniemi landen, nochmal 220 Kilometer nördlich von Oulu. Frau Reimann, zum Abschluss der Sendung, wie und weil wir es gerade schon thematisiert hatten, wie kalt ist es denn bei Ihnen? Haben Sie eigentlich einen Schnee oder wie ist die Witterung gerade?
Ja, wir haben jetzt Schnee, aber erst seit heute Nacht wieder. Die letzten 3 Tage hat es getaut und es war fast alles weg, was sehr schade ist, weil der Schnee alles auch gefühlt heller macht. Also wir sind jetzt nur kurz knapp unter 0 Grad. Es ist ungewöhnlich mild. Die vorletzte Saison hatte fast durchgehend von Januar bis April minus 30 Grad gebracht und das war sogar den Finninnen und Finnen ein bisschen zu kalt. Aber bei dem Wetter kommen vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer gerne nächstes Jahr, auch wenn ich nicht versprechen kann, dass es so mild bleibt. Denn ich darf vielleicht noch ganz kurz ankündigen, dass in Oulu nächstes Jahr die viele Veranstaltungen im Rahmen des Europäischen Kulturhauptstadtjahres stattfinden.
Ach so, Oulu wird Kulturhauptstadt 2026.
2026 und auch die ganze Region Nordfinnland wird einbezogen, inklusive Rovaniemi. Und über die Briefe an den Weihnachtsmann, vor allem die aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, werden wir hier eine schöne Ausstellung machen, mitten im Zentrum von Oulu. Und ich darf dazu herzlich einladen vom 26. Oktober bis 15. November. Und soweit ich weiß, sind da zumindest in Bayern auch noch Herbstferien.
Und ich darf ganz herzlich vergelt's Gott sagen, Frau Sandra Reimann in Oulu. Unsere Verbindung hat problemlos geklappt in den hohen Norden. Danke für das Gespräch und eine schöne Adventszeit, schöne Weihnachten, kann ich da nur sagen. Und dass alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen und ob Sie jetzt an den Weihnachtsmann schreiben, dann können Sie Ihren eigenen Brief auswerten, aber das wüssten Sie ja dann vorher schon.
Vielen Dank.
Eine gute Zeit.
Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern auch. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch und alles Gute.